Ja, also ich heiße Nick Brauns, ich bin Historiker und Journalist und bin derzeit im Bundestag bei der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem schreibe ich relativ regelmäßig, vor allem für die Tageszeitung Junge Welt, zu Themen, die im weitesten Sinne die Türkei, den Nahen Osten, aber auch islamische Strömungen und dergleichen betreffen. Und ich beschäftige mich schon seit, ja, kann man sagen, seit Jahrzehnten eigentlich mit der Politik, mit der Geschichte der Türkei, des Nahen Ostens und auch der von dort stammenden politischen und ideologischen Strömungen. Und habe mich in dem Zusammenhang, ich sag mal, sowohl politisch wie auch journalistisch dann auch immer wieder hier mit entsprechenden Gruppierungen unter der türkischen und kurdischen Migration in Deutschland auseinandergesetzt.
Okay, vielen Dank. Ja, wir haben ein spezielles Thema heute, und zwar soll es speziell um graue Wölfe gehen und die Alperin-Bewegung, und vielleicht am Rande können wir dann noch Fethullah Gülen besprechen. Vielleicht erstmal diese drei Bewegungen, können Sie die kurz skizzieren? Also ich weiß zwar schon ungefähr, was sich dahinter verbirgt. Wir haben ja jetzt letzte Woche auch einen Vortrag gehört von Claudia Danschke, aber speziell die Hörer wird es vielleicht interessieren, was sich genau dahinter verbirgt.
Also, es sind alles drei türkisch-nationalistische Bewegungen oder, ja, nationalistische Bewegungen, von denen aber die Grauen Wölfe, und auch, die Alperin, die ja eine stärker religiös orientierte Abspaltung des Grauen Wölfe Mainstreams sind, vielleicht dadurch noch unterscheiden. Also, was man zu diesen Gruppen sagen kann, ist, sind regelrecht faschistische Organisationen, während die Fethullah Gülen Bewegung, ja, eine ultrakonservative, auch nationalistische, be religiöse Bewegung ist, gleichzeitig übrigens wirtschaftlich neoliberal, wo ich jetzt aber nicht unbedingt vom Faschismus sprechen würde. Also die Gefahr der Gülen-Bewegung geht zumindest in der Türkei eben davon aus, dass sie dort systematisch staatliche Institutionen, Polizei und Justiz unterwandert hat und das genutzt hat, um massenhaft politische Gegner hier ins Gefängnis zu werfen, während in Deutschland die Gefahr von dieser Bewegung eher durch ihre internen Sektenstrukturen ausgeht. Also da ist diese Bewegung wahrscheinlich weniger eine Gefahr für Menschen außerhalb, aber für die, die in ihre Fänge geraten, die landen, die werden halt diese Sektenstrukturen gezogen. Während jetzt die Grauen Wölfe, also ich sag mal, die Grauen Wölfe, es ist ein Oberbegriff für, ja, türkische Ultranationalisten. Und bei Grauen Wölfen spielt der Islam je nach Spielart eine mehr oder weniger starke Rolle, aber er ist immer untergeordnet eigentlich dem türkischen Nationalismus. Die Grauen Wölfe sagen einfach, der Islam ist ein Wesensbestandteil des Türkentums und als solche ist es wichtig. Aber Graue Wölfe sind zum Beispiel keine Salafisten. Also für Salafisten steht der Islam, so wie sie ihn verstehen, über allem, aber dafür ist es ihnen völlig egal, welcher Nationalität, Ethnie oder so ein Moslem ist. Für die Grauen Wölfe ist schon ganz entscheidend das Türkentum, wobei aus Sicht der Grauen Wölfe durchaus auch ein Kurde, der sich zum Türkentum bekennt, dann auch als Türke durchgeht. Also es ist kein jetzt so völkischer Nationalismus, wie wir ihn von der NPD kennen, also nicht so Blutsnationalismus, sondern sehr stark schon so ein, ja, Bekenntnisnationalismus, der alle Völker aus der Türkei, die sich explizit zum Türkentum bekennen, eben einschließt.
Und wahrscheinlich langfristiges Ziel ist so die Errichtung eines idealen Türkenstaats, also ein pantürkisches.
Ja, und da, sag ich mal, sind die Ziele von der Fethullah Gülen Bewegung und der Grauen Wölfe doch sehr ähnlich. Also es gibt doch starke Überschneidungen. Also beide träumen sie eigentlich von einem neuen Großreich der Türken, der Turkvölker. Beide schauen sie deswegen auch gerne auf die osmanische Vergangenheit zurück. Nur das neue Großreich, das soll also jetzt nicht unbedingt im Rahmen des alten Osmanischen Reiches sein, zu dem ja dann auch große Teile Nordafrikas gehörten, wo es eigentlich mehrheitlich arabische Völker sind, sondern der Expansionsraum, den die Grauen Wölfe vor Augen haben, aber auch den, der Raum, den die Gülen-Bewegung so für sich sieht. Das sind die Turkvölker vom Balkan bis zur chinesischen Mauer, heißt es immer. Also das soll das Reich Turan sein, also ein mythisches Reich. Und der jetzige Führer der Partei der Nationalistischen Bewegung, also das ist die Hauptpartei der Grauen Wölfe im türkischen Parlament, Devlet Bahçeli, der sagt ja ganz klar, die heutigen türkischen Grenzen sind zu klein, also wir brauchen ja, mehr Raum, wir wollen hier noch ganz andere reinholen. So deutlich wird die Gülen-Bewegung nicht, die setzen dann eher auf Expansion durch ihre Bildungsinstitutionen, ihre Schulen, ihre Wirtschaftsinstitute, probieren also dann in den Staaten, in denen aber auch Turkvölker leben, diese von innen her an die Türkei als Mutterland zu binden. Also ich sag mal eher durch Soft Power.
Ja. Also Ausdehnung im völkischen Sinne, das hört sich ja wirklich schon nach NS-Zeit an. Also da sind ja wirklich Parallelen erkennbar. Also
Und
wenn
die,
ich mir
gerade die Grauen Wölfe sind also auch in ihrer Entstehungsphase durch die Nazis geprägt worden. Und man kann sagen, sie haben zwei Wurzeln. Das eine war sicher die Ideologie der Jungtürken, die ja zwar ursprünglich im Osmanischen Reich als eine liberale Erneuererbewegung begonnen haben, aber als dann das Reich immer mehr Teile verloren hat und vor allem die christlichen Gebiete am Balkan verloren gingen, dann gesagt haben, naja, jetzt ist unsere einzige Chance, den Rest zu erhalten, ethnische Homogenisierung. Und zwar so, dass es nur noch türkische Muslime gibt. Alle anderen, Armenier und so, wurden als Feind angesehen, wurden dann auch wirklich liquidiert im Völkermord. Und diese Ideologie der Jungtürken ist, wenn man so will, eines der Bestandteile, dass in die Ideologie der Grauen Wölfe aufgegangen ist. Aber es gab auch ein anderes, nämlich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war es auch so, dass durchaus über die deutsche Botschaft in Konstantinopel, in Istanbul, hier auch ja, deutsches, faschistisches, völkisches Gedankengut verbreitet wurde. Und einer der Offiziere, zu dem sich damals das Deutsche Reich rühmte, einen guten Kontakt zu haben, also die SS hat damals gemeldet, wir haben hier einen Führer des Panturkismus, der für uns nochmal eine wichtige Rolle spielen kann. Und dieser junge Offizier hieß Alparslan Türkisch. Das war also der Mann, der dann als Führer der Grauen Wölfe eben diese ganze Bewegung später aufgebaut hat und zeitlebens ein großer Hitler-Verehrer war. Also man kann sagen, es hat beides, dieser Ethnonationalismus der Jungtürken, also dieser Vereinheitlichungsnationalismus, aber eben auch gewisse Spielarten des völkischen Nationalismus, Faschismus aus Deutschland, das ist in die Grauen Wölfe mit eingeflossen und später, erst viel später, sag ich mal, so ab den zweiten Hälfte 70er, Anfang 80er Jahre, kam dann noch der Islam mit dazu. Das war dann eher taktisch. Ursprünglich waren die Grauen Wölfe eher ja, so orientiert auf Schamanentum, auf vorislamische, türkische Religiosität, aber die Realität in der Türkei ist einfach, die Mehrzahl der Menschen dort sind sunnitische Muslime und aus diesen taktischen Gründen wurde dann irgendwann der Islam auch zum Bestandteil des Türkentums erklärt. Also es ist vielleicht ein ähnlicher Widerspruch wie, ich meine, in der NPD finden wir ja auch Leute, die sich als Neuheiden bezeichnen und mit Thor's Hammer rumlaufen und wir finden christliche Ultras. Und so ein Widerspruch gibt es sicherlich auch in der Grauen Wölfe-Bewegung, wo die einen also eher ja, zum Schamanentum neigen, inzwischen die kleinste Fraktion, und andere einfach sagen, naja, der Islam ist wichtiges Teil des Türkentums. Wir sind also Moslems, aber wir sind vor allem türkische Moslems. Und das ist, da sind wir jetzt wieder bei Fethullah Gülen. Das ist für ihn eben auch das Entscheidende. Fethullah Gülen predigt eben nicht nur allgemein einen Islam, sondern er predigt vor allem einen türkischen Islam. Fethullah Gülen ist sogar der Auffassung, dass nur die Türken wirklich in der Lage sind, den Islam richtig zu verstehen, weil sie einen ganz anderen Zugang dazu hätten als andere Völker, weil sie eben später und erst über Zentralasien islamisiert wurden. Und Gülen ist zum Beispiel in einer ziemlichen Gegenposition also zu den arabischen Völkern und ganz zu schweigen von den Schiiten. Also während die Grauen Wölfe, denke ich, mit den Schiiten jetzt nicht so das Problem haben, sind für Fethullah Gülen die Schiiten neben Kommunisten und Darwin-Anhängern eigentlich das Hauptübel auf dieser Welt.
Okay. Fethullah Gülen liegt da im Streit, wahrscheinlich immer noch mit Erdogan, dem Staatspräsidenten oder ehemaligen Staatspräsidenten der Türkei. Wie wirkt sich das in Deutschland aus?
Bisher wenig. Also also ich denke, dass sicherlich die Gülen-Bewegung und auch die Erdogan-Anhänger einfach jetzt hier anfangen müssen, eigene parallele Strukturen aufzubauen. Solange die beiden gut miteinander zusammengearbeitet hatten, 10 Jahre lang, war es einfach so gewesen, dass hier verschiedene Institutionen der türkischen Diaspora oder auch die türkischen Konsulate oder so auch ganz selbstverständlich Stützpunkte der Gülen-Bewegung waren. Und seitdem dieser Streitart da ist, muss die Gülen-Bewegung einfach jetzt ohne die Unterstützung des türkischen Staates anfangen, sich ihre eigenen Gruppierungen, ihre eigenen Lobbyvereine viel stärker aufzubauen und kann nicht mehr hier auf die ganze staatliche Infrastruktur zurückgreifen.
Ja, wir hatten schon kurz per Mail ausgetauscht, dass wir von einer Unterwanderung sprechen können. Also unterwandern heißt ja in etwas eindringen, etwas zersetzen. Also wir haben die AfD, die wird von Rechtsextremisten unterwandert. Die Leipziger SPD wurde von Islamisten unterwandert. Kann man bei den Grauen Wölfen, den Alperen und den Fethullah Gülen-Bewegungen auch von einer Unterwanderung unserer Einwanderungsgesellschaft sprechen?
Definitiv ja, wobei ich diesen Begriff Unterwandern im Sinne von Versetzen so nicht nehmen möchte. Also ich meine, gerade nehmen wir das Beispiel auch AfD. Es sind nicht Rechtsextremisten, die in die AfD eindringen, sondern es waren dort Linienkämpfe zwischen verschiedenen Flügeln. Und ich denke, so müssen wir es auch sehen, wenn jetzt hier Graue Wölfe oder Gülenisten in deutsche Parteien, in Ausländerbeiräte, in Gremien reingehen, dann machen sie das nicht, um diese Gremien zu zersetzen. Also das ganz gewiss nicht, sondern sie gehen dort rein, um da drin Lobbypolitik für ihre Sache oder für die Sache des türkischen Staates oder für ihre spezielle Gruppe zu machen, um an öffentliche Gelder zu kommen, um ihre eigene Gruppierung auch abzusichern. Also ich meine, es kann hier um die große Politik gehen, dass zum Beispiel versucht wird, durch die Arbeit in irgendwelchen, deutschen Volksparteien oder so zu verhindern, dass dort zum Beispiel eine Resolution zum Armenier-Genozid gefasst wird. Also da kann man sagen, machen solche Gruppierungen dann schon regelrecht türkische Staatspolitik. Und das oft in enger Anlehnung auch an die Konsulate. Aber es kann eben auch sein, dass sie sich allgemeiner als türkische Lobby verstehen. Einfach schauen, dass für die türkische Migration in Deutschland möglichst viel rausspringt. Oder es kann auch ganz speziell jetzt der Fall sein, dass diese Gruppen halt einfach probieren, durch die Arbeit in kommunalen Gremien oder so einfach auch möglichst viel staatliche Gelder dann in ihren eigenen Verein zu lenken, weil sie auch eben Gelder brauchen, ja, für die Mitgliederbetreuung, um Feste zu feiern, um hier Lohnsteuerberatung zu machen oder was ihre jeweiligen Angebote auch immer sind. Also auch eine ganze Menge ganz unpolitische, reine Sozialangebote natürlich. Und da würde ich in all dem jetzt nicht von Unterwanderung im Sinne von Versetzen reden, sondern ich definiere hier Unterwandern damit, man tritt in eine Organisation bei oder lässt sich in ein Gremium wählen, verschleiert dabei aber seine tatsächliche Identität und seine tatsächlichen Absichten. Also das haben wir bei den Grauen Wölfen, bei der Gülen-Bewegung definitiv, wenn diese Gruppierungen hier in die deutschen Parteien reingehen oder wenn sie sich dann oft auch in kommunale Gremien oder Integrationsräte wählen lassen. Also gut, die Grauen Wölfe treten da manchmal in solchen Fällen sogar noch offener auf, aber oft tarnen sie sich auch dort allgemein dann als irgendwie als türkisch-islamische Liste oder ähnliches.
Also eine Verschleierung der Ziele, kann man so sagen.
Der Identität und der Ziele, genau.
Und es ist ihnen auch wirklich egal, in welche Partei sie eintreten. Also wir haben das hier auch, da wird die SPD oder CDU gewählt. Gibt es da Zahlen, welche Partei da am meisten frequentiert wird?
Also direkte Zahlen habe ich jetzt nicht. Also es ist sehr oft, sage ich mal, eine pragmatische Entscheidung. Zum einen wird halt auch geschaut, welche Partei hat jetzt hier den meisten Einfluss, wo kann man also am meisten rausholen. Also das war sicherlich so auch mit die Überlegung, als die zum Beispiel die Gülenisten in Leipzig hier einer gewissen Stärke in die SPD eingetreten sind. Die haben sich einfach gesagt, naja, in Leipzig regiert die SPD und andererseits ist die SPD so personal schwach, dass es relativ einfach möglich ist, hier, wenn man mit ein paar Dutzend Leuten reingeht, dann doch auch die internen Wahlen zu beeinflussen. Aber oft ist es, denke ich, jetzt für graue Wölfe oder auch Gülenisten oder so auch noch die andere Überlegung, wo kommt man rein? Gerade bei den Unionsparteien kann man sagen, da würden zwar Graue Wölfe oder auch Gülenisten sicherlich in vielen Punkten durchaus übereinstimmen, auch mit dem normalen CDU- oder CSU-Mitglied, aber ein Punkt ist, dass ihnen dort oft eine Ablehnung entgegenschlägt, einfach weil sie Türken und Muslime sind. Und drum, also Mitte der 90er Jahre hat ja Alparslan Türkisch, der Führer der Grauen Wölfe, hier in Deutschland auf einer Konferenz der türkischen Föderation, also des Dachverbandes der hiesigen Graue Wölfe Vereine, seine Anhänger dazu aufgefordert, sie sollen doch in die Unionsparteien reingehen, um dort Politik zu machen im Sinne des Türkentums der Grauen Wölfe. Aber das Problem war einfach, dass Graue Wölfe sehr oft dann dort erst auf eine Ablehnung stießen. Also bei einer Partei, die immer wieder diskutiert, wie sehr gehört der Islam denn nun zu Deutschland und der Meinung ist, eigentlich hat er da nichts zu suchen, ist es tatsächlich relativ schwer oder war es sehr lange schwer reinzukommen. Einige haben es dann doch geschafft und wir hören jetzt immer wieder von solchen Fällen. Ich würde auch sagen, sicherlich die meisten Grauen Wölfe sind heute Mitglied der Unionsparteien, aber wir haben auch eben eine ganze Reihe Fälle, dass Graue Wölfe eben, wenn sie in die Union nicht so einfach reinkamen, oder die Union vielleicht in der jeweiligen Region nicht unbedingt die führende Partei war, dass sie dann es über die SPD probiert haben, auch über die Grünen. In der Linken gibt's, ich sag mal, die Fälle kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, aber selbst da sind ja dann eher über die WASG wohl damals ein paar reingespült worden, die vorher wahrscheinlich in der SPD drin waren, aber die Linke ist eine zu ideologische Partei. Deswegen ist da einfach nicht so einfach möglich, denke ich, also als Unterwanderer mit einer ja, rechtsextremen oder religiösen Agenda einfach reinzukommen.
Es ist ja gerade der Verfassungsschutzbericht 2014 rausgegeben worden. Dort habe ich gelesen, die Grauen Wölfe haben ungefähr in Deutschland 10.000 Anhänger, weil 7.000 werden organisiert und 3.000 nochmal so als Jungvolk, die irgendwo nicht organisiert sind. Die Wahlen in der Türkei haben ja ganz was anderes gezeigt, und zwar kamen da 48.000 Stimmen aus Deutschland. Wie ist jetzt der Übergang nochmal zu diesen 48.000? Gibt es darüber hinaus noch weitere Unterstützer? Wie hoch ist die Zahl wirklich?
Also die genaue Zahl weiß wahrscheinlich niemand, aber es muss einerseits natürlich unterscheiden zwischen den in Vereinen organisierten Grauen Wölfen, andererseits dann einem großen ja Sympathisantenumfeld, auch Wählern und so. Also ich meine, es gibt in Deutschland ja auch wesentlich mehr NPD-Wähler, als in der NPD da Mitglieder sind. So ist es natürlich bezüglich der Grauen Wölfe auch. Aber dann haben wir neben diesen 10.000, die der Verfassungsschutz aufzählt und die ja im Wesentlichen der türkischen Föderation, also dem Hauptdachverband, plus einer unorganisierten Jugendszene zurechnet, haben wir noch zwei weitere Dachverbände, die sich von der türkischen Föderation abgespalten haben, die stärker religiös orientiert sind, aber eben auch zum Spektrum der Grauen Wölfe gehören. Und da ist insbesondere eben der Verband, zu dem die Alperen gehören. Alperen, also das heißt übersetzt so viel wie Helden. Also das ist die Jugendorganisation der Partei der Großen Einheit, der BBP aus der Türkei. Und man kann sagen, diese Partei, die sich Anfang der 90er Jahre eigentlich von der MHP, also der Partei der Nationalistischen Bewegung, die jetzt auch dort wieder ins Parlament gewählt wurde, abgespalten hat, diese BBP, das ist eigentlich der militante Straßenkämpferflügel der Grauen Wölfe gewesen. Das ist einer, auch der Flügel, der stärker den Islam betonte, aber das sind wirklich die Leute, die auch vorher an Pogromen beteiligt waren gegen Aleviten und so. Und das aus dieser BBP kamen dann vor 7, 8 Jahren auch im Rahmen einer Mordserie gegen Christen in der Türkei. Bekanntestes Opfer war der armenische Journalist Rand Dink, aber es gab weitere Tote damals. Und da kamen die Täter allesamt eigentlich, es waren sehr junge Leute, Minderjährige oft aus dem Umfeld der Alperen. Und insofern sage ich mal, ist das sicherlich, also ist eine Partei, die sich stimmenmäßig nicht viel hermacht, was auch daran liegt, dass es in der Türkei eine 10%-Hürde gibt und drum wohl viele, die diese Partei eigentlich wählen wollten, lieber der MHP ihre Stimme gaben, weil sie dann wussten, die MHP schafft es wenigstens ins Parlament, wenn die BBP wegen der Hürde keine Rolle spielt. Aber das Spektrum ist wesentlich größer und das muss ich, denke ich, auch noch bei den Alperen dazu sagen und bei der BBP. Diese Partei verbindet eine besondere Nähe zur Fethullah-Gülen-Bewegung. Also es heißt, dass Gülen selber mit seinem Geld damals die Gründung der BBP gefördert hat. Und es ist auch heute auffällig, wenn man die Presse der Gülen-Bewegung, die Zeitung Zaman, anschaut, wie oft dort Politiker der BBP auch zu Wort kommen. Also wenn man bedenkt, dass das eigentlich eine absolute Splitterpartei im Sinne von Wählerstimmen ist, muss man sich schon wundern, wie oft dann diese Partei sich in irgendwelchen Artikeln dann doch auch zu Wort melden darf oder wenn man dann einen Nachruf liest, dass ein Politiker dieser Partei bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und er dann dort als großer Patriot und toller Mann angepriesen wird, muss man sich schon fragen, was für eine besondere Nähe verbindet die Gülen-Bewegung mit dieser Partei. Also mein Verdacht ist es, dass die Gülen-Bewegung sich mit dieser Partei im Spektrum der Grauen Wölfe ja gewissermaßen einen terroristischen Flügel aufgebaut hat, ja, eine Abteilung fürs Grobe. Aber diese, und da kommen wir wieder zur Ausgangsfrage zurück, eben die Alperen haben in Deutschland auch Strukturen, können sicherlich auch einige tausend Leute mobilisieren, aber sie sind kein Objekt der Beobachtung durch den Verfassungsschutz, wie es immer so schön heißt. Was eigentlich recht erstaunlich ist, weil die Alperen eigentlich viel radikaler sind als die türkische Föderation. Die türkische Föderation, die haben zwar intern genau dasselbe, ja, ultrareaktionär, rassistisch-faschistische Gedanken, gut, aber das sind dann oft, sag ich mal, da doch eher die Biedermänner, die zwar nach innen dann ihre Parolen grölen, aber nach außen eher, ja, nennen wir es als Krawattenfaschisten auftreten oder sich um seriöses Auftreten bemühen, während die Alperen halt hier in Deutschland im Sinne ihrer Mutterpartei da so die Straßenkampfformation stellen können.
Mhm. Hier wird in der Stadt immer so angebracht, Muhsin Yazıcıoğlu, dem konnte nichts nachgewiesen werden. Was sagen Sie dazu, also dass er an diesen Terrorakten beteiligt war in den 90er?
Also er war der Anführer eines Pogroms 1978, bei dem nach staatlichen Angaben, glaube ich, um die 200, in Wirklichkeit auch wesentlich mehr Aleviten getötet wurden. Also das ist alles wirklich bekannt. Und das Problem mit Terrorattentaten auch in den 90er Jahren ist eher die Grauen Wölfe, und zwar alle Spektren der Grauen Wölfe, haben in den 90er Jahren, sondern man kann sagen, seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre sehr oft unter dem Schutz des Staates, mit Unterstützung des Staates agiert. Und das sind dann halt auch die vielen Morde durch unbekannte Täter. Also in der zweiten Hälfte der 70er Jahre waren die Grauen Wölfe damals auch nur eine Splitterpartei, aber sie sind in jede Regierungskoalition reingegangen, weil sie dann die Möglichkeit hatten, unter quasi staatlichen Schutz ihre Milizen aufzustellen und zu schützen, also ihre Terrortruppen, die in dieser Zeit vor dem Militärputsch 1980 wirklich tausende linke Aleviten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten ermordet haben. Ja, und dann wurden sie zwar pro forma erstmal verboten, weil alle Parteien verboten wurden und den Militärs, aber die Militärs übernahmen dann eigentlich die Ideologie der Grauen Wölfe, die türkisch-islamische Synthese zur neuen Staatsideologie. Naja, und als dann und in den 90er Jahren finden wir dann wieder den militanten Teil der Grauen Wölfe in den Reihen der Spezialkommandos, die in Kurdistan gegen die PKK und vor allem auch gegen zivile Unterstützer der PKK eingesetzt wurden. Also es ging so weit, dass der Staat auch Grauen Wölfen, die wegen Mafia oder sonstige Sachen im Knast gelandet waren, einfach gesagt hat, ihr kommt frei, aber wir brauchen euch für unsere Todesschwadronen. Und drum konnten die Grauen Wölfe auch in dieser Zeit, in den 90er Jahren, als sie auch aus dem Parlament rausflogen, trotzdem mit staatlichem Schutz eben hier als Konterguerilla agieren. Und Da ist es natürlich so, dass man dann ihren Führern viele Morde nicht nachweisen kann, weil niemand diese Morde aufklären wollte, weil sie die auch wirklich im Auftrag des Staates oder wie es in der Türkei immer heißt, des tiefen Staates begangen haben.
Okay, ja. Da gibt es auch einen Mord hier in Neumünster in den 90er Jahren, über den einiges auch so im Internet steht.
Genau, an einem jungen Kurden, ja. Und es war nicht der einzige Tote hier in Deutschland, also der erste Tote, den die Grauen Wölfe hier zu verzeichnen hatten. Also das war 1980 ein türkischer Kommunist und Gewerkschafter, Celalettin Kesim, der hier in Berlin gezielt ermordet wurde. Also er kam aus einer Moschee, ein aufgebrachter Mob von Islamisten und Grauer Wölfe-Anhänger, die den Celalettin Kesim gezielt umgebracht haben, und Genossen von dem Celalettin, die damals dabei waren, haben mir also erzählt, die sind halt der festen Überzeugung, da haben da auch Beweise, dass hinter der ganzen Aktion damals auch der türkische Geheimdienst steckte, dass der also hier, dass hier Leute vom türkischen Geheimdienst eigentlich diesen faschistisch und islamistischen Mob wirklich gelenkt hatten, um hier mit Kesim einen bekannten Repräsentanten der türkischen kommunistischen Bewegung in Berlin auszuschalten. Also man kann dann sagen, auch damals hatten sie Grauen Wölfe den Schutz des türkischen Staates. Naja, und man muss immer fragen, wie weit hatten sie denn auch den Schutz des deutschen Staates? Kurz zuvor hatte Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, ja, den Graue Wölfe-Führer türkisch zugesichert, die Grauen Wölfe sollten in Deutschland, vor allem in Bayern, immer ein sicheres Rückland haben, sollten immer ein gutes psychologisches Klima haben, denn was ja hier die CSU mit den Grauen Wölfen verbindet, wäre ja der gemeinsame Antikommunismus, und man hätte ja doch einen gemeinsamen Blick auf viele Probleme der Welt.
Ja. Okay, das klingt wirklich bedrohlich. Kommen wir mal zurück. Sie haben ja eine Publikation oder einen Begriff geprägt, Wölfe im Schafspelz. Wenn ich das so höre, ist es ja schon kein Schafspelz mehr, den die sich da überziehen, sondern es gibt ja wirklich auch Belege für Gewalt gegen Minderheiten, Kurden, Aleviten. Unsere Gruppen hier in Neumünster behaupten von sich, ja, das wären alles Jugendliche, die würden Bosscode-Rap machen, und es gibt Aktivitäten auf Facebook, aber handfeste Belege hätten wir nicht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die Opfer häufig auch schweigen aus Angst. Ist das so? Können Sie das bestätigen?
Ja, also ich meine, die Bundesregierung hat auf kleine Anfragen der Linksfraktion eine ganze Reihe Übergriffe auf dem Grauer-Wölfe-Spektrum, vor allem auf Kurden, türkische Linke, Aleviten aufgezählt. Und das sind tatsächlich nur die bekannt gewordenen. Es gibt dann weitere Fälle, wo einfach gar keine Täter gefunden wurden. Also als hier in Berlin mal ein Molotow-Cocktail auf den kurdischen Verein flog. Und das zu der Zeit, als in der Türkei gerade auch nationalistische Massendemonstrationen gegen die PKK stattfanden. War davon auszugehen, dass die es waren auch. Aber weil es keine Beweise gab, tauchte das dann so in keiner Polizeistatistik auf. Und denn da sind wir gleich auch beim Problem. Es ist tatsächlich, viele Opfer haben Angst, aber sie haben nicht nur Angst vor Racheaktionen der Grauen Wölfe, das ist sogar das geringere Problem, sondern sie haben Angst, dann hier mit dem deutschen Staat weiter Ärger zu kriegen. Denn viele dieser Opfer sind junge Kurden und Aleviten, die Sympathien mit der PKK haben. Die PKK ist in Deutschland verboten, und die Gefahr ist dann tatsächlich groß, dass dann diese Jugendlichen, wenn sie sich an die Polizei wenden, im nächsten Schritt selber kriminalisiert werden. Ich meine, oft gibt es halt solche Auseinandersetzungen zwischen Grauen Wölfen und kurdischen Jugendlichen, auch dadurch, die Jugendlichen haben vielleicht ein T-Shirt mit einem Bild vom Öcalan an. So ein Bild ist in Deutschland allerdings verboten. Also wer damit erwischt wird, wird festgenommen, muss eine Strafe zahlen und so. Und also wenn so ein Jugendlicher dann sagt, ja, ich wurde jetzt hier zusammengeschlagen von fünf türkischen Faschisten, weil ich ein Bild von Öcalan oder eine Halskette anhatte, wo die Umrisse Kurdistans drauf waren, dann wird die Polizei gleich sagen, dann schauen wir mal bei Ihnen zu Hause vorbei, vielleicht sind Sie ja Unterstützer einer terroristischen Organisation der PKK.
Ja, vielleicht ist es auch schwierig, diese Aktivitäten zu verfolgen. Antifa-Gruppen versuchen das ja, ist ja auch im Internet zu finden. weil dort ja auch einfach nicht Deutsch verwendet wird, um das Ganze zu verbreiten, sondern auch die türkische Sprache. Und ist nicht jeder ist der türkischen Sprache halt mächtig.
Aber es sind eigentlich nur Scheinprobleme. Also ich meine, ich sag mal so, das Problem an ganz vielen Antifa-Gruppen ist zwar, dass die alle einen schönen antirassistischen Anspruch haben, aber in Wirklichkeit eigentlich nur aus weißen Biodeutschen bestehen. Und das ist vielleicht, wenn man auf dem Dorf ist, gibt es vielleicht nichts anderes, aber gerade in den Großstädten, wo es so viele, auch linke Migranten gibt, gibt es eigentlich keinen echten Grund, außer denen, dass viele Antifa-Gruppen einfach auch, ja, ich sag mal, ihr ganz eigenes Auftreten, ihren ganz eigenen Kult, ihren eigenen Kleidungsstil haben und dadurch oft vielleicht nicht anschlussfähig sind zu linken migrantischen Szenen. Aber wenn man das mal überwindet, dann wird man hier so viele Migranten auch finden, Leute, die die Sprache können, die ganz genau wissen, was in welchem Verein vor sich geht, die die Symbole kennen, die die führenden Köpfe der Faschisten kennen. Also so, dass das eigentlich nur ein Scheinproblem ist oder aber von einer gewissen Isolation mancher Teile der Antifa erzeugen. Also ich meine, hier in Berlin gibt es sehr gute Kontakte zwischen Antifa-Gruppen und der kurdischen Jugend und linken türkischen Jugendlichen. Und da tauscht man sich aus über die deutschen und die türkischen faschistischen Strukturen, geht gemeinsam auf die Demonstrationen und informiert sich eben gegenseitig. Und ich denke, diese Möglichkeit, die besteht überall. Oder es gibt in den Städten ja überall auch demokratische türkische und kurdische Vereine, da kann man hingehen, kann fragen, wie ist denn eure Einschätzung jetzt über diesen oder jenen anderen Verein? Und da, also es gibt hier, ich meine, die ganzen Vereine, die zur alevitischen Gemeinde gehören. Das sind Vereine, die sind alle demokratisch bis links orientiert. Da kann man sich Informationen holen. Oder was vielleicht auch helfen würde, wenn die Parteien jetzt Angst haben, sie werden unterwandert. Die Parteien sollten einfach auch mal auf ihre eigenen migrantischen Mitglieder in solchen Fällen hören. Aber es ist leider so, dass die Parteien, und das kann man jetzt querbeet alle deutschen Parteien nehmen, die sehen oft in Migranten, die eintreten, eben erstmal nur ein willkommenes Stimmvieh oder sie sagen sich prima, dadurch erreichen wir neue Wählerschichten. Und ich denke, das Erste wäre, wenn jetzt hier auch neue Parteimitglieder mit Migrationshintergrund kommen, dass man sich mit denen mal unterhält, dass man die mal ernst nimmt, sie nach ihren eigenen Ansichten fragt, Ansichten sowohl hier zur deutschen Politik, aber wenn das Leute aus der Türkei sind und man merkt, dass ihnen das irgendwie wichtig ist, dann sollte man sie auch dazu fragen. Dann sollte man sie auch fragen, wie hältst du es mit dem Armenier-Genozid, wie hältst du es mit den Kurden? Das kann man alles mit ihnen dann erstmal diskutieren. Und meine Erfahrung ist also, dass, also gut, die Gülen-Anhänger, die werden sich dann verbergen. Die werden dann genau das sagen, was man gerade hören will. Also die lügen einem gerne das Blaue vom Himmel runter, aber ein grauer Wolf wird also hier in Sachen Armenier-Genozid oder kurdischer Friedensprozess völlig ehrlich sagen, was er darüber denkt. Er wird zwar gleichzeitig sagen, er steht auf dem Boden des Grundgesetzes und ist Demokrat, aber er wird seine Meinung hier erstmal äußern. Und das sollten also hier deutsche Parteien machen. Die türkischen und kurdischen Mitglieder, die reinkommen, ernst nehmen und sie wirklich nach ihren Positionen fragen. Und das andere ist, sie sollten auch darauf hören, wenn türkische oder kurdische oder armenische Mitglieder in diesen Parteien, die da schon sehr lange und sehr solidarisch mitarbeiten und zwar egal ob SPD oder CDU oder Grüne oder Linke, wenn die warnen vor einer Unterwanderung, dann geht es nicht, dass man die dann einfach kurz übergeht, abdürftet und so und die Neuen, die dann reinkommen, sagt, ja, die sind uns willkommen, das sind jetzt 15 oder 20 oder 30 neue junge türkische Akademiker, die eingetreten sind, so wie in Leipzig, ist doch prima. Und gleichzeitig überhört man, dass hier also eine ganze Reihe türkischstämmiger Mandatsträger der SPD ausdrücklich vor diesen neuen Mitgliedern gewarnt haben, weil sie sagen, das sind Gülen-Anhänger, aber auf die hört man nicht. Oder in der CDU, da gibt es ja einen Ali Yildiz vom christlich-alevitischen Freundeskreis, also ein beharrlicher Warner einer Unterwanderung durch graue Wölfe oder islamistische Gruppierungen. Aber auch da viele CDU-Politiker hören nicht auf ihn, weil sie einfach in diesen Unterwanderern oder den nahestehenden Gruppen willkommene Stimmvieh sehen Und das ist ihnen dann wichtiger, als dass man hier auf die eigenen langjährigen Mitglieder und deren Warnungen.
Okay. Haben Sie Erfahrungen mit, zum Beispiel, es gibt ja Unvereinbarkeitserklärungen, die Parteien haben in ihren Statuten. Ist das ein privates Mittel, um zu verhindern, dass solche Mitglieder an den Parteien teilhaben?
Wenn diese Erklärungen, die Unvereinbarkeitsbeschlüsse entsprechend angewendet werden, also ich denke, bei den meisten Parteien das heißt dann ja immer keine extremistischen Gruppierungen. Da ist natürlich schon mal das Problem, der Extremismusbegriff an sich ist ein Kampfbegriff des Verfassungsschutzes, unter dem also hier Linke wie Rechte wie Islamisten gefasst werden und mal wird er mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere ausgedehnt, dass ich da persönlich schon mit meinem Problem habe. Also insofern, das halte ich immer für ja eher problematisch, zu probieren, hier Leute auszugrenzen, weil sie in Gruppierungen sind, die im Verfassungsschutz drinstehen. Das hieße in der Konsequenz auch, ein Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN BDA, müsste zumindest in Bayern aus der SPD ausgeschlossen werden, weil die VVN dort im Verfassungsschutzbericht steht. Also das ist die falsche Methode. Das andere ist natürlich, dass die Parteien, und da denke ich, können wir alle großen Volksparteien in Deutschland erstmal nehmen, ja, von sich aus ganz klar sagen, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und wir bei uns darf nur Mitglied werden, wer sich hier eigentlich zu demokratischen Werten bekennt. Und das zumindest müsste man dann, wenn da Leute mit grauer Wölfe-Verdacht kommen, mal durchdiskutieren. Die werden zuerst immer sagen, ja, klar, wir sind für Demokratie, aber dann muss man mit ihnen über ganz konkrete Fälle eben reden. Also wirklich auch zu ihrer Haltung in so einem Fall dann auch fällt, wie stehen sie zu anderen Migrantengruppen, wie stehen sie zu Homosexuellen oder dergleichen. Ich meine, das Problem ist natürlich, solange eine SPD einen Thilo Sarrazin in ihren Reihen duldet, wird es der gleichen SPD ziemlich schwer sein, einen Grauen Wolf oder einen Gülen-Anhänger auszuschließen. Und das ist ein Problem, sag ich mal, der programmatischen Beliebigkeit der Volksparteien, die inzwischen ja ein so breites Spektrum umfassen.
Okay. Also wir in Schleswig-Holstein würden sagen, es muss mal Butter bei die Fische gemacht werden. Da müssen die Parteien jetzt auch mal sozusagen aktiv werden und die Grauen Wölfe ausschließen. Also was kann noch passieren, um den Grauen Wölfen Steine in den Weg zu legen? Also vielleicht suchen die Jugendlichen andere Freizeitangebote und Kontaktmöglichkeiten in unserer, kann man fast sagen, rassistischen Gesellschaft.
Ja, das ist tatsächlich erstmal auch der Ursprung des Problems hier in Deutschland. Und wir reden ja hier über Deutschland. In der Türkei ist es was anderes. Wer in der Türkei bei den Grauen Wölfen ist, ist erstmal ein Faschist und muss als solcher behandelt werden. Obwohl sehr viele, sag ich mal, auch dort eigentlich nur über Familie dort reingerutscht sind, weil schon ihre Eltern und Großeltern so drauf waren. Aber hier in Deutschland ist es einfach eine Realität, dass viele Jugendliche der zweiten, der dritten, ja bald vierten Generation immer noch ausgegrenzt werden. Also wenn sie Migrationshintergrund haben, das merken sie die Jugendlichen jedes Mal, wenn sie auf Lehrstellensuche sind, wenn sie eine Wohnung suchen, sie merken es an der Schule, oder man muss gar nicht jugendlich sein, in einem Land, in dem in regelmäßigen Abständen die Debatte geführt wird, nach jetzt hier nach Leitkultur oder gehört der Islam zu Deutschland oder nicht, oder wo in Dresden auch mal 30.000 Leute gegen einen in Dresden überhaupt nicht vorhandenen Islam auf die Straße gehen, da fällt es tatsächlich nicht so schwer, denke ich, sich als junger Moslem oder als jemand, der einfach nur aus einem muslimischen Land kommt, erstmal ausgegrenzt zu fühlen. Und da ist es natürlich ganz selbstverständlich, die Jugendlichen suchen dann erstmal eine Szene, in der sie akzeptiert werden. Und nicht nur akzeptiert, sondern wo man zu ihnen auch sagt, eigentlich seid ihr doch ja das Herrenvolk. Eigentlich sind die Türken doch die, die allen anderen überlegen sind. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, solange hier das deutsche Bildungssystem strukturell rassistisch ist, kann ich es wirklich keinen türkischen Eltern irgendwie verdenken, wenn sie ihre Kinder auf eine Fethullah Gülen-Schule schicken, weil die Kinder nur so dann die Chance haben, eine gute Bildung zu bekommen, mit der sie dann vielleicht immer die Chance haben, eben hier auch qualitativ höherwertige oder besser bezahlte Jobs zu kriegen. Aber das ist ein Problem des deutschen Bildungssystems. Und da muss man dann auch anknüpfen und nicht nur die Gülen-Schulen verteufeln. Mit ihren Sektenstrukturen sind die hochproblematisch, aber das Problem müssen wir woanders angehen. Ne, und so ist es, denke ich, also wir haben es hier mit gesellschaftlichen Problemen zu tun, die einfach den Boden bereiten, dass Gruppierungen wie die Grauen Wölfe oder die Gülen-Bewegung oder ich sag mal im ganz anderen Spektrum auch der Salafismus, dass solche Gruppierungen einfach verwachsen. Und das hat was mit großen Verfehlungen einer deutschen Integrationspolitik zu tun. Keine Assimilationspolitik, sondern eine Einwanderungs- und Integrationspolitik, die bis heute so einen Namen eben nicht verdient, leider.
Sie haben vorhin gesagt, Graue Wölfe oder Alperin gehen nicht so über in die Salafisten-Szene, aber ich denke schon, also sind ja einige Belege auch bekannt. Wie schätzen Sie das, die Gefährlichkeit ein, dass das passiert? Also dass immer mehr in die Salafisten-Szene.
Also ich muss sagen, ich kenne tatsächlich eigentlich solche Belege so direkter Art nicht. Das, was kürzlich in Frontal 21 dazu kam, hat mich auch noch nicht überzeugt. Und Leute, die Szene vor Ort sehr gut kennen, haben es mir auch nochmal gesagt, das ist eigentlich so nicht der Fall. Da wird man bei ein, zwei Leuten vielleicht familiäre Übereinstimmungen sehen. Was es gibt, ist sicherlich sind gemeinsame Feindbilder, eine gemeinsame Affinität zu Gewalt und gewaltsamen Lösungen, das sicherlich. Wenn man zumindest die Türkei anschaut, dann kann man sagen, also Erdogan und seine Partei spielen ja hier tatsächlich mit dem IS oder Al-Qaida an der einen Seite, mit den Grauen Wölfen auf der anderen Seite. Also insofern gibt es tatsächlich da auch gewisse fließende Grenzen, aber es ist nicht so, dass diese Szenen hier tatsächlich so zusammenlaufen, weil es einfach für Graue Wölfe ist einfach, der Nationalismus, das Türkentum viel zu wichtig, während hier die Salafisten, also ich meine, einer wie jetzt der führende IS-Kader, der ehemalige Berliner Gangster-Rapper Desodoc, ist ein Afrodeutscher. So einer würde bei den Grauen Wölfen wahrscheinlich nur auf die Schnauze bekommen und bei den Salafisten hieß es, du hast Allah angenommen, dann ist uns der Hautfarbe doch scheißegal. Also drum, da denke ich, sind einfach zu große Unterschiede in dieser Richtung. Also wo es allerdings sicher ein gemeinsames Potenzial gibt, das ist so zwischen Grauen Wölfen, dann Gruppen wie Milli Görüş, auch bis hin DİTİB und so, also diese ganze türkisch-islamische Szene, wo auch eine ganze Menge Leute, muss man immer wieder sagen, dabei sind, die gehen einfach nur in diese Moscheen beten, das sind konservative Muslime, das sind keine Extremisten, die darf man da auf gar keinen Fall in Kollektivhaftung nehmen. Aber in diesen Szenen gibt es eben gleichzeitig auch fließende Verbindungen. Also man kann sagen, der türkische Nationalismus hat ja durch seine ganze Entstehungsgeschichte und so, also er hat sicherlich einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, linken Flügel, das sind dann so zum Teil die Radikalkemalisten, die zwar in Sachen Religion keinerlei Zugeständnis machen, aber den türkischen Nationalismus als solchen genauso hart vertreten wie die Grauen Wölfe. Und da versteht man dann auch, warum Kemalisten und Graue Wölfe letztes Jahr in der Türkei einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten hatten. Aber dann hat der türkische Nationalismus eben auch noch einen, sagen wir, rechten oder religiösen Flügel. In der Mitte sind dann, kann man sagen, ist dann Erdogan und seine Partei. Und so, also das ist halt wirklich, wenn wir die Demonstrationen anschauen, die es in den letzten Jahren hier gegen Kurden oder gegen PKK-Terror, wie es dann hieß, gegeben hat, da konnten wir tatsächlich sehen, da waren Anhänger der Alperin und der türkischen Föderation, da waren Graue Wölfe mit ihren Fahnen, da war auch der Graue Wölfe Motorradclub Türk NC, da waren dann aber auch Kemalisten mit der Atatürk-Fahne zu sehen, die in diesem Punkt dann genau geeint waren. Oder auch jetzt, wenn es Proteste gab gegen die halbherzige Anerkennung des Armenier-Genozids hier durch Bundestag, Bundespräsident und so. Also da haben wir auch das ganze Spektrum von Atatürk-Fahne über die Fahne mit den drei Halbmonden der Grauen Wölfe bis zu der religiösen Symbolik von Gruppierungen wie Milli Görüş oder eben dem religiöseren Flügel der Grauen Wölfe.
Findet keine Abgrenzung statt irgendwie. Also jeder sucht sich das heraus, was er.
Und das ist es, ich denke, das ist für uns in Deutschland oft ungewöhnlich, diese nicht vorhandene Abgrenzung. Also hier ist es eigentlich, ich sag mal, außerhalb Sachsens, doch noch so, mit der NPD redet man nicht, mit der AfD möglichst auch nicht. So, aber bei uns ist da wirklich ein klarer Bann gegenüber faschistischen Parteien, Organisationen. Also sowas gilt als völliger Tabubruch, wenn dann doch mal irgendwie rauskommt, dass hier jemand aus der CDU zur NPD irgendwie Kontakte hat. Aber in der Türkei ist das nicht so. Da gibt es diese Berührungsängste tatsächlich nicht, und zwar quer eigentlich durchs politische Spektrum. Ist auch ja zum Teil ja durch die Geschichte und so erklärt, zum Teil einfach auch, weil dort die Spektren, es hängt doch sehr stark davon ab, in welcher Familie man ist, wo man dann auch politisch anzutreffen ist. Da werden Leute in graue Wölfe-Familien reingeboren und andere werden in PKK-Familien reingeboren. Aber die Familien leben am selben Ort. Also da kann es ja zwar die Straßenschlacht geben, aber man saß halt trotzdem auch mit so und so vielen von denen zusammen in der Schule oder geht mit in der Moschee beten, auch wenn man eine andere Ideologie hat. Und während bei uns eigentlich, sag ich mal, in diesen Organisationen, in Parteien, egal ob links oder rechts oder so, sind immer nie ganze Familien drin, sondern Leute, die dort einfach ja aus einer politischen Überzeugung reingehen. Aber es ist was anderes, ob ich aus der politischen Überzeugung reingehe oder ob ich da reingeboren werde.
Ja, es ist ganz schwierig. Also wie kann man es gibt ja auch natürlich gut gemeinte türkische Kulturvereine, wie kann man die erkennen? Ich denke, das wird uns eine lange
Geschichte. Ja, da denke ich, müssen wir ganz eng mit den demokratischen Kräften eben aus der Zuwanderungsgesellschaft einfach zusammenarbeiten. Also es ist gar nicht jetzt unser Job hier als Bio-Deutsche, das alles zu erkennen, sondern es gibt hier genug fitte Leute, mit denen wir das wirklich gemeinsam machen können. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe da auch also immer wieder mal auch dazulernen können. Also jetzt im ZDF wurde ja auch berichtet in Friedrichshafen über diesen einen Verein, der ein Graue Wölfe-Verein wäre, aber trotzdem staatliche oder kommunale Förderung bekommen hat. Ich habe jetzt, als ich vor 2 Wochen in Friedrichshafen war, auf dem alevitischen Festival, habe ich mal die Aleviten, die ja nun wahrlich keine Freunde der Graue Wölfe sind, gefragt, was ist das für ein Verein? Und da wurde mir zwar von einigen bestätigt, ja, das ist ganz klar ein Graue-Wölfe-Verein, auch wenn die das leugnen, man muss nur durchs Fenster schauen, da sieht man den Wolf. Aber mir haben dann andere auch gesagt, naja, trotzdem muss man ein bisschen differenzieren. Das sind jetzt keine Schläger, also die greifen niemanden an und die machen hier also mit die beste Migrationsarbeit. Also wenn es einfach darum geht, auch Beratung für ihre Mitglieder, Sozialberatung, den Leuten bei Behörden, Ärger oder Ähnlichem zu helfen. Und so, und ich denke, ja, so differenziert müssen wir dann sicherlich auch da hinschauen und müssen eben tatsächlich immer wieder im Hinterkopf haben, nicht jeder Jugendliche, der in Deutschland einen Anhänger mit den 3 Halbmonden oder den Wolf trägt, ist ein überzeugter Faschist, sondern es kann auch sein, dass diese Jugendlichen tatsächlich vielleicht erstmal selber Opfer deutscher Faschisten, rassistischer Polizeigewalt oder einfach strukturellen Rassismus waren und sich da jetzt erstmal einen Ausweg suchen.
Das war ein hervorragendes Schlusswort. Ich habe auch keine Fragen weiter mehr hier auf meinem Zettel.
Jo, prima.
Danke ich Ihnen recht herzlich, Herr Brauns.